Sven Regener ist lange Zeit nur als Musiker bekannt gewesen, als Sänger und Trompeter der mittlerweile schon legendären Band Element of Crime. Die Poesie seiner Songtexte bewegt sich zwischen Melancholie, gepflegtem Phlegmatismus und bissigem Humor. Das sind auch wesentliche Eigenschaften seines 80er-Jahre-Romanhelden Herr Lehmann. Die Trilogie um den Berliner aus Bremen wurde zu einem der Bestseller dieses Jahrzehnts. Der erste Teil erschien vor kurzem auf Tschechisch und der Autor Sven Regener ist in diesem Jahr der deutschsprachige Star auf der Prager Buchmesse. Christian Rühmkorff hat ihn vors Mikrofon gebeten.
Heute am Mikrofon.
Herr Regener, Sie sind der deutschsprachige Stargast, wenn ich das mal so sagen darf, auf der Prager Buchmesse. Kennen Sie diese Stadt und dieses Land ein wenig?
Ich war einmal in Prag. Das war vor vielen Jahren, also nicht vielen, vor sieben Jahren, glaube ich. Das war so eine Tagung vom Literarischen Kolloquium in Berlin organisiert. Da trafen wir uns mit irgendwelchen Übersetzern und so, verschiedene Literaten. Das war so eine Art Schulausflug von Literaten. Also etwas gruselig. Und wir haben dann da mit denen dann so unsere Bücher vorgestellt, und um so Interesse für Übersetzungen zu wecken. Also das hat damals nicht so viel gebracht, aber jetzt ist das Buch rausgekommen und Herr Lehmann, und das ist natürlich super. Ich meine, da muss man auch was für tun, finde ich auch. Also das ist auch ein Risiko für so einen Verlag, auch mit der Übersetzung und so, und das sollte man da nicht scheu sein. Ne? Aber im Grunde genommen war das einzige Mal, und es ist eigentlich eine Schande, ein Land, das eigentlich so nah ist, von Berlin ja auch, nicht, dass man das so selten sieht.
Einen Bezug habe ich doch bei Ihnen gefunden. Ihre erste Band in Berlin hieß Satopek, ja. Emil Satopek. Wie sind Sie gerade auf den berühmten tschechischen Langstreckenläufer gekommen als Namensgeber? Man nennt ihn hier die Lokomotive. Wie sind Sie darauf gekommen, Ihre Band gerade nach Satopek zu nennen?
Ja, ich war an dem Prozess nicht beteiligt. Ich kam ja später zu der Band dazu, als sie schon existierte und auch schon einen Plattenvertrag hatte. Das war eine ganz interessante Band eigentlich für damals. Das war 81, ich bin 82 dazu gekommen. Ich glaube, die haben immer das damit begründet, dass sie sagten, dass der Satopek immer gewonnen hat, obwohl er so einen unmöglichen Stil hatte, einen unmöglichen Laufstil. Und so hat sich die Band selber auch gesehen. Es hat aber leider nur für eine Platte gereicht. Aber im Grunde genommen war da was dran, weil die Band war tatsächlich ziemlich unmöglich, aber auf eine lustige Weise.
Ihr Bestseller Herr Lehmann ist vor kurzem auf Tschechisch erschienen. Die tschechische Ausgabe heißt Noch eins, Herr Lehmann. Das ist meines Erachtens schon nicht mehr ganz so hübsch trocken wie einfach Herr Lehmann, also der Originaltitel. Wie sehr haben Sie Einfluss auf die Übersetzungen?
Ach, ich nehme da eigentlich keine. Ich bin da nicht so sehr kontrollfreak. Ich denke, dass es letztendlich ohnehin schon ein großes Geschenk ist, wenn in einem anderen Land, in einer anderen Sprache, also jemand sich die Mühe macht und Verlag sich das Risiko angeht und sich die Mühe macht, sowas zu unternehmen. Und da sollte man denen auch nicht im Wege stehen. Ich würde nicht die Verantwortung dafür übernehmen wollen, zu sagen, Leute, so geht das nicht. Und dann muss man ein bisschen Respekt und auch haben und auch mal fünfe gerade sein lassen, glaube ich. Ja.
Wie Ihr Romanheld, Herr Lehmann, sind auch Sie von Bremen nach Berlin gegangen, 1982. Warum nach Berlin? War das cooler als Bremen oder Hamburg?
Ja, bei mir war es ein bisschen anders als bei Frank Lehmann. Der ist ja wegen seines Bruders oder beziehungsweise weil er in Bremen gescheitert ist und so weiter. Ich bin eigentlich als Student nach Berlin, nach West-Berlin gekommen damals. Es war ja West-Berlin wegen einer Frau eigentlich. Also ich habe in Hamburg angefangen zu studieren und fand es da aber auch nicht so toll. Und ich habe dann eine Freundin gehabt und die ging dann nach Berlin. Und ich bin dann ein Jahr später hinterhergezogen, weil das mir zu blöd war, immer hin und her zu fahren. Und nach West-Berlin habe ich es nie bereut, weil da ging eigentlich für mich das alles richtig los, auch mit der Musik und so. Man konnte gleich mitmachen. West-Berlin oder generell Berlin ist eine Stadt, wo einfach jeder, der kommt, gleich mitmachen kann. Im Gegensatz zu etwa Hamburg oder so, wo man immer das Gefühl hat, man muss sich erstmal rechtfertigen, wer man ist, warum man da ist, und muss erstmal 5 Jahre da wohnen, bevor man quasi geduzt wird, ja. Und das ist in Berlin gar nicht so gewesen, weil Berlin, glaube ich, so eine Art von Einwandererstadt ist, wo einfach jeder ist, nach 5 Minuten ist jeder dabei, ja.
Herr Lehmann, Sie haben es ja schon gerade angedeutet, taucht in eine ihm völlig fremde Welt ein, in Berlin-Kreuzberg, wo sich eben Künstler und Pseudokünstler tummeln, fernab vom Westen, eigentlich so in der letzten Ecke vor dem Osten. Lehmann ist völlig ambitionslos und will einfach nur Barmann sein. Was ist das Thema der Figur Lehmann?
Dass jemand darum kämpft, dass seine Existenz auch dann eine Würde hat, wenn sie nicht sehr glamourös ist. Also zum Beispiel allein sowas wie ambitionslos zu sagen, ist ja auch nicht ein negatives Etikett, nicht? Dass ihm eine Eigenschaft abgeht. Und jemand fragt sich, was heißt denn Ambition in diesem Zusammenhang? Was ist denn sozusagen sein Fehler, dass er jetzt nicht, was er nichts anderes machen will, als Barmann zu sein? Ist das wirklich ein Fehler oder ist das nicht ein Ausdruck davon, dass jemand einen Weg gefunden hat, wie er sich ernährt, dass er eine Arbeit gefunden hat, die er gerne und gut macht? Und darum muss er ja kämpfen. Das ist der ganze Punkt, dass er selbst in dieser Freak-Umgebung in Kreuzberg, wo alle anderen, die was Ähnliches machen wie er, eigentlich Künstler sind oder so, er der Einzige ist, der sagt, nee, ich will nur in der Bar arbeiten. Das interessiert mich, das macht mir Spaß, ich finde das gut. Und er kämpft darum. Er kämpft um die Würde seiner Existenz. Und das macht ihn zum interessanten Helden. Und das ist der Grundkonflikt bei diesem Buch. Der Versuch, eine würdige und selbstständige Existenz zu führen. Ja.
Wie nah sind sich da gerade in dieser Frage Herr Lehmann und Sven Regener?
Naja, bei mir ist es ja eher umgekehrt. Also ich bin ja eigentlich eher einer von diesen Randfiguren. Alles Leute, die zwar auch diese Jobs machen, aber die eigentlich Künstler sind. Die also eigentlich tatsächlich so eine Art Karriere verfolgen. Ich habe eigentlich deshalb Frank eigentlich auch mal bewundert, weil er auch anders ist als ich. Das fand ich auch mal interessant. Wie es ist, wenn man mit einem anderen Prinzip sozusagen diese Dinge macht. Alle reden aber davon, im Hier und Jetzt zu leben. Frank Lehmann tut es und alle sagen ihm, das geht nicht. Ich bin nicht Frank. Das hat es mir auch leichter gemacht, die Bücher zu schreiben, weil ich glaube, mein eigenes Leben wollte ich auch nicht erzählen. Das ist mir dann zu langweilig. Das habe ich alles schon mal erlebt. Das kann ich schon.
Ein Teil der Geschichte, eben Herr Lehmann, das, was jetzt rausgekommen ist hier in Tschechien, spielt in Berlin im Kreuzberg der 80er Jahre. Eine ganz sonderbare Zeit. Glauben Sie, dass die Tschechen, die nun wirklich einen ganz anderen Erfahrungshintergrund haben, nicht dieses Ost-West, diese Spaltung und so weiter, dass die etwas mit Herrn Lehmann anfangen können, mit diesem Lebensgefühl?
Naja, erstmal hat das Buch auch ein paar gute Witze. Also es hat eine Menge guter, lustiger Stellen. Es ergibt sich eine Menge Komik aus der ganzen Geschichte. Gleichzeitig ist es so, dass wir ja alle auch gern Bücher aus anderen Ländern lesen, weil wir eigentlich nicht nur sozusagen uns selber im Spiegel wiedersehen wollen in den Büchern, sondern weil wir auch was über die anderen Leute erfahren wollen. Das heißt, natürlich ist das Leben in West-Berlin speziell, weil sowieso einzigartig in dieser seltsamen Sache, dass so eine Enklave des Westens mitten im Ostblock mit dieser Mauer drumherum und dieser ganzen Paranoia, die damit einherging und all diesen Besatzungsstatus und all diesen Sachen, eine sterbende Stadt eigentlich mit ganz vielen alten Leuten und ganz vielen jungen Freaks, die diesen Status ausnutzen, um da billig leben zu können und sich auch sozusagen, ja, wodurch auch ihre eigene Existenz was Bedeutnis bekommen. Und das ist ein Teil dieses großen Liedes, was hier gesungen wird. Ja? Aber das Universelle an der Figur selbst ist was anderes. Das ist eben das, was ich gesagt habe, dass ich glaube, dass es hier darum geht, letztendlich, dass hier um die Frage geht, für Frank jedenfalls, ob es möglich ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, auch dann, wenn die Umwelt diese Art von Leben missbilligt, obwohl sie dazu gar kein Recht hat. Aber er lässt sich nicht beirren. Und das finde ich sehr bewundernswert. Insofern ist das für mich, ich habe ihn immer sehr geliebt, obwohl mein Leben auch nicht so verlaufen ist. Ja. Und tatsächlich habe ich auch in Deutschland die Erfahrung gemacht, auch in München wird das Buch gutiert. Also man muss nicht da gelebt haben und man muss auch davon nicht viel wissen, weil der Grundkonflikt geht ja wirklich, im Grundkonflikt geht es vor allen Dingen darum, wie behaupte ich mich selbst.
Sie waren mal ein politisch engagierter Mensch, im Kommunistischen Bund Westdeutschlands organisiert. Wenn man Sie heute in Interviews reden hört, dann wirken Sie meiner Ansicht nach eher unpolitisch. Stimmt der Eindruck?
Ich gebe nicht gern politische Interviews, weil ich da keinen Zusammenhang sehe. Interviewt werde ich als Künstler. Und es ist auch die Verquickung von Kunst und Politik, halte ich für was sehr Problematisches. Weil die Kunst ist ja vor allen Dingen fürs Gefühl zuständig und richtet sich an das Gefühl. Und die Verbindung von Politik und Gefühl halte ich für sehr gefährlich und problematisch. Also so wenig, wie ich Interesse daran habe, ein Interview mit Angela Merkel zu lesen, wo es darum geht, wie sie Schubert, Mozart und Brahms findet, so wenig interessiert mich die politische Einstellung von dem Sänger von U2. Da kann mich mal. Also das interessiert mich nicht. Also ich mag entweder die Musik oder ich mag sie nicht und ich sehe keine spezielle Verbindung dazwischen. Denn es wäre ja sehr problematisch. Nehmen wir mal an, ich mag seine Musik nicht, muss ich dann auch das ablehnen, was er politisch sagt oder wie ist das? Nicht? Also darum tut man gut daran, wenn man für die Vernunft ist und für die Aufklärung, dass man die beiden Sachen voneinander trennt. Ja. Ich muss nicht zu jedem Quatsch meinen Senf zu geben und die Welt braucht es auch nicht. Und ich will auch nicht, dass der gewählt wird am Ende, der am schönsten singt. Ja.
Ich weiß, dass Herr Lehmann und Sven Regener nicht identisch sind. Dennoch vielleicht die Frage, war das Romaneschreiben für Sie eine Möglichkeit, Distanz zu gewinnen zu Ihrer eigenen Vergangenheit, zu Ihrem eigenen Leben? Oder standen Sie schon immer über den Dingen wie Herr Lehmann?
Ich glaube gar nicht, dass Herr Lehmann über den Dingen steht. Und ich tue es auch nicht. Und letztendlich ist jeder Mensch bestrebt, Distanz zu seiner Vergangenheit zu finden und zumindest einen Überblick zu bekommen oder überhaupt zu begreifen, was da mit ihm passiert ist. Und das ist ein sehr rätselhafter Prozess. Letztendlich, ich hatte eine Idee für diese Romane. Und dann habe ich die geschrieben, weil ich war daran interessiert, dass diese Romane in die Welt kommen. Und ich war an dieser Figur interessiert. Die ist mir quasi irgendwann so wie zugelaufen, ja. Ich hatte die Idee für das Buch zum ersten Mal so Anfang der 90er Jahre, also ungefähr 8-9 Jahre früher, als ich dann tatsächlich begonnen habe. Ich habe es erst Anfang 2000 angefangen zu schreiben. Und ich glaube, diese Distanz zeitlich war auch wichtig. Dass man sozusagen, dass das dann doch schon 10-11 Jahre zurücklag, 1989, und man in der Erinnerung sich die Sachen auch ganz neu und wie mit anderen Augen nochmal sehen kann. Also eigentlich war vor allen Dingen dass man die Distanz gewonnen hatte zur eigenen Vergangenheit, war wichtig, um das Buch zu schreiben. Nicht so sehr, dass man das Buch schrieb, um die Distanz zu gewinnen.
Also während viele Leute so im, sagen wir mal, fortgeschrittenen Alter immer häufiger das Wort damals in den Mund nehmen und dabei so glänzende Augen oft kriegen, das passiert in meinem Alter schon, und auch schon früher, ja, da reicht eigentlich so der Rückblick nach dem Studium auf Studium und Schulzeit schon aus. Ich habe den Eindruck bei Ihnen, dass Sie einen recht unprätentiösen Umgang mit Ihrer Vergangenheit haben oder pflegen. Ist das eine Frage der Persönlichkeit, Ihrer reifen Persönlichkeit, oder beruht das auf Erkenntnis?
Naja, weder noch. Ich glaube, das ist einfach eine Frage der Mentalität, so, nicht? Also, wie man so drauf ist. Ich glaube, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich durchaus auch zur, wie wahrscheinlich jeder Mensch, zur Melancholie neige. Und die ist ja vor allen Dingen ausgelöst, also in diesem Rückblick in die Vergangenheit. Und ich gleichzeitig das aber dann auch nicht unbedingt will. Das wird mir dann zu stark. Und deshalb versuche ich das auch einigermaßen pragmatisch sozusagen dann mich zu bringen und dann pragmatischer zu sehen. Also, je älter ich werde, desto leichter fällt mir das. Dass man einen entspannteren Umgang damit pflegt, was früher war. Ich finde jedenfalls, mit Nostalgie habe ich immer ein Problem, weil sie immer was Verklärendes hat. Es gibt einen schönen Satz, Nostalgie ist die Erinnerung an eine Zeit, die es niemals gab, an eine Welt, die es niemals gab. Und so ist es ungefähr. Also es ist immer so ein verklärender Blick. Man muss da jedenfalls aufpassen.